egal wie gut du bist am Ball und egal welche Fähigkeiten du hast, die Tore fallen nun mal in der Box zumeist. Und das macht ihm natürlich jetzt auch Spaß, dass er da das Gefühl hat, dass er das jetzt auch kann.
Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Es gibt so Tage, da merkt man das eben dann doch, dass es noch viel wichtigere Dinge im Leben gibt als Fußball, und der gestrige Mittwoch war auf jeden Fall so einer. Keine Sorge für alle jetzt da draußen, wir werden in dieser Folge nicht über die politischen Dinge da draußen in der Welt diskutieren, aber auf jeden Fall den tragischen Tod eines Bayern-Fans beim Spiel gegen Benfica Lissabon kurz ansprechen. Deshalb ist es uns ganz wichtig, bevor wir danach dann selbstverständlich ausführlich auch über das Spiel reden werden und auch über die DFB-Absage von Paul Wanner, Zukunft von Alphonso Davies und alles, also die Folge ist wieder pickepacke voll, dass wir uns zuallererst einmal allen Angehörigen des verstorbenen Fans ja unser tiefstes Mitgefühl aussprechen wollen und von Herzen sagen wollen, dass wir mit unseren Gedanken bei ihnen sind. An meiner Seite ist heute wie immer unser Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Grüße dich natürlich, Kumbi. Ich denke mal, du kannst es auch nochmal bestätigen. Es gibt einfach so Tage, da merkt man, dass es der Fußball wichtig ist, aber es deutlich, deutlich wichtigere Dinge im Leben gibt.
Ja, hallo Bjarne, hallo da draußen. Ich kann mich nur deinen Worten anschließen. Es war gestern ein trauriger Tag in der Arena. Ich muss aber sagen, dass die Südkurve wirklich hervorragend reagiert hat, den Support eingestellt hat. Dann, als klar war, dass es ja nicht nur jemand war, der irgendwie Kreislaufprobleme hatte, sondern dass es da größere Probleme gab, den Support komplett eingestellt hat. Das war die richtige Reaktion der Fans, und auch der FC Bayern hat sich da gut verhalten und angemessen verhalten. Es war ein trauriger Tag, und dementsprechend hat das Spiel auch drunter gelitten, und das Ergebnis rückte in den Hintergrund, und das hat man ja auch den Spielern dann nach der Partie angemerkt.
Du sagst es gerade schon, wollen wir uns natürlich auch mal direkt kurz anhören, war dann danach eine Mixung, wir waren beide vor Ort, natürlich auch Thema, und wir haben so eine ganz kleine Collage mal eben zusammengeschnitten an kurzen O-Tönen, unter anderem von Manuel Neuer, Thomas Müller und Max Eberl, die sich alle zu dem Szenario äußern. Wichtig dabei allerdings, das war noch direkt unmittelbar nach dem Spiel, zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass der Fan die Situation leider nicht überlebt hat, sondern es war damals nur bewusst, er musste reanimiert werden, und er wurde aus dem Stadion in Richtung Krankenhaus gefahren. Also das nur für alle, dass ihr das einmal so kurz ein bisschen in den Kontext setzen könnt. Jetzt hören wir uns mal eben ganz kurz die O-Töne an.
Und gab es keinen Support? Wusstet ihr, dass es wegen eines medizinischen Notfalls war?
Nein, wusste ich anfangs nicht. Das ist natürlich absolut verständlich, warum es jetzt auch keinen Support gab, und das tut uns sehr leid, und wir haben jetzt auch nicht krass gejubelt in der Kabine über diesen Sieg. Das wurde auch angesprochen, dass es gerade diesen Hintergrund hatte.
Ich glaube, direkt vorm Anpfiff hat man gesehen, was möglich gewesen wäre stimmungsmäßig. Da war die ganze Kurve am Hüpfen, aber klar, wenn dann sowas passiert, dann ist es auch irgendwo ein schönes Zeichen der Solidarität, dass die Fans dann nicht ihre eigene Party vorne anstellen, sondern so ein bisschen auch ein Zeichen der Menschlichkeit da walten lassen.
Wir haben es dann mitbekommen, und es gibt definitiv wichtigere Dinge im Leben als Fußball.
Ja, Kumi, du hast es eben schon gesagt. Wie gesagt, natürlich eine vollkommen verständliche Reaktion auch von der Südkurve, eine wirklich schöne Reaktion. Thomas Müller hat es jetzt gesagt, auch ein Zeichen der Menschlichkeit, ne? Ein Zeichen der Solidarität, da dann wirklich 90 Minuten lang den Support einzustellen, natürlich sich beim Tor zu freuen. Klar, wie gesagt, man ist ja auch irgendwie wegen dem Spiel und den Bayern dann dort. Aber ja, wie gesagt, am Ende stimmungstechnisch da jetzt nicht Halligalli und eine Party zu machen, wie Thomas Müller es gemacht hat, sondern natürlich irgendwie diesem ganzen Szenario so ein bisschen angemessen. Die Bayern genau das Gleiche. Wir durften am Ende noch mit dem mit Leuten von den Bayern sprechen, die uns auch gesagt haben, sie haben die Berichterstattung ja währenddessen auch sozusagen runtergefahren beziehungsweise sogar eingestellt, einfach weil man auch nichts spekulieren möchte. Ne? Also so ehrlich muss man ja auch sein, das ist ja einfach ein Szenario, wo wir uns alle dann erstmal ein bisschen ruhiger machen, bevor wir da irgendwas spekulieren. Und deswegen, du hast es eben richtig gesagt am Ende, ein trauriger Tag, aber zumindest die Verantwortlichen der Bayern, glaube ich, haben vollkommen richtig reagiert. So können wir es zusammenfassen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Ja. Es ist einfach traurig, wenn sowas Positives wie ein Fußballspiel, Champions League am Abend, wo man sich ja eigentlich auch ein bisschen als Fan ablenken möchte von all den Alltagssorgen, wenn da das Schicksal dann so zuschlägt. Also ein trauriger Abend, aber ich denke, wie gesagt, die Bayern-Fans und der Verein sind damit angemessen umgegangen.
Vollkommen. Ist natürlich sehr schwierig, jetzt aus dieser Situation so ein bisschen diese Überleitung zu finden zum Sportlichen. Natürlich wollen wir es trotzdem machen und deswegen ja, sprechen wir jetzt ganz in Ruhe nochmal über alles Sportliche zum Spiel gestern Abend und das in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumi, dann lass uns sportlich werden. Inhaltlich der Auftritt der Bayern gestern 1-0, Jamal Musiala mit dem entscheidenden Tor. Dass der Sieg wichtig war, das haben wir alle im Vorfeld schon betont. Das ist, glaube ich, uns allen bewusst, mit Blick auf die Tabelle. War er denn auch verdient, deiner Meinung nach, gestern? Oder wie hat dir der Auftritt der Bayern allgemein gefallen?
Ja, es war eine bisschen müde Partie. Das mag damit zusammengehängt haben, dass es eben keinen Support gab. Aber die Bayern waren... Und wir haben das ja schon während des Spiels besprochen, die Lösungen lagen nicht so auf der Hand. Also es war jetzt nicht so leicht wie in der Bundesliga, dass man da kreativ wird. Michael Olise hat meines Erachtens keine gute Partie gemacht. Joshua Kimmich hat das Spiel auch nicht so an sich gerissen. Also die Bayern haben da, man konnte ihnen beim Nachdenken zuschauen, dass sie da auf der Suche nach einer Lösung sind oder waren, aber sie haben sie nicht gefunden, aber grundsätzlich 1-0 gewonnen. Max Eberl hat es gesagt, das sind die schönsten Siege, das hat mein Trainer in der D-Jugend auch schon immer gesagt, weil es ist schön knapp, man hat zu 0 gespielt und der Gegner ärgert sich, aber ich glaube, Benfica hat sich gestern gar nicht geärgert, weil, also die hatten ja gar nichts vor, also das war ja traurig und die Statistik spricht da für sich, kein einziger Torschuss, das war nix.
Ich wollte sagen, ich glaube, ein Schuss allgemein nochmal irgendwie, also und das, obwohl sie auch eine gewisse Offensivpower haben, ne? Also wie gesagt, da kommt ein Angel Di Maria später noch rein, also ist ja nicht so, dass das irgendwie ein No-Name-Kader wäre und Joshua Kimmich hat uns später in der Mixzone ja auch nochmal gesagt, die Bayern waren am Anfang ein bisschen überrascht, dass Benfica mit einer Fünferkette gespielt hat, beziehungsweise Dreierkette, die dann zur Fünferkette wird, weil man das eigentlich so von Benfica gar nicht kennt, das ist gar nicht deren System. Und trotzdem, du hast es eben richtig gesagt, Bayern vollkommen verdient gewonnen, die Kontrolle gehabt. Und es ist aber so ein Unterschied zu merken, du warst ja auch damals bei Aston Villa im Stadion, diese internationale Klasse, sowas wegzuverteidigen, ne, von den Gegnern, beziehungsweise sich jetzt nicht im Aufbauspiel ja haarsträubende Fehler zu erlauben, wie es teilweise die Bundesliga-Teams gegen die Bayern machen, da ist schon nochmal der Unterschied. Also Bayern ist klar bestimmt und lässt auch nichts zu, in der Champions League genauso gegen jetzt unter anderem Benfica. Es fällt ihnen aber halt auch deutlich schwerer, Chancen zu erarbeiten.
Da ist ein Qualitätsunterschied auf alle Fälle in der Champions League zu spüren. Die Teams, die da unterwegs sind, lassen sich eben von so einem hohen Pressing nicht unbedingt nervös machen und schleudern die Bälle dann irgendwie unmotiviert ins Halbfeld, nur damit der Ball weg ist. Das passiert den etwas schwächeren Bundesliga-Mannschaften, aber das passiert eben Benfica und das passiert Aston Villa und schon gar nichts im FC Barcelona nicht. Das merkt man schon und da müssen die Bayern schon, glaube ich, sich so im Laufe der Saison, also ich zweifle jetzt zum Beispiel nicht daran, dass sie es in die Playoffs auf alle Fälle schaffen und auch am Achtelfinaleinzug zweifle ich jetzt nicht, aber man muss sich dann schon peu à peu steigern.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Jetzt haben wir von den 8 Gruppenspielen sozusagen die Hälfte durch. 4 Spiele sind absolviert. Die Bayern haben 6 Punkte. Stehen, ich glaube, wenn wir es richtig gestern gesehen haben, auf dem 17. Platz vor Real Madrid, hinter Dinamo Zagreb. Also wie gesagt, weiterhin diese Tabelle unfassbar wild, wie die da irgendwie zusammengestellt ist. Real Madrid ein gutes Beispiel, genauso Manchester City. Die haben beide ja auch deftige Niederlagen kassiert diese Woche. Zu Hause und auswärts. Es ist so ein bisschen zu merken, dieser neue Modus, die ganz großen Teams schwächeln auch alle ein bisschen. Also es ist nicht nur, dass es jetzt ein Bayern-Problem war, dass sie in Anführungszeichen jetzt nur mit 6 Punkten dastehen, sondern da sind auch andere, die noch nicht so wirklich in Tritt gekommen sind.
Ja, für große Teams ist es ja immer am gemütlichsten, wenn man sich, so wie ich es gerade gesagt habe, von Monat zu Monat steigern kann. Und der alte Modus hat natürlich schon die Möglichkeit geboten, dass man sich steigern konnte und dass man ja ein bisschen gemütlich bis in den Winter hinein spielen konnte, wenn man selbst die Qualität hatte. Also so eine typische Champions-League-Gruppe sah ja früher so aus, ein absoluter Underdog, einer, der ein bisschen mitspielen konnte, dann vielleicht eine Mannschaft auf Augenhöhe und dann der FC Bayern, der immer eigentlich Favorit war, weil er auch immer im Top 1 war. Und also durch diese Töpfe wurde natürlich schon wurde halt das Tableau schon vorbereitet. Da hat man also in fast jeder Gruppe gewusst, wer höchstwahrscheinlich weiterkommen wird. Und das ist jetzt nicht mehr so. Die Bayern sind jetzt sehr, sehr früh im Wettbewerb schon auf Aston Villa getroffen. Die, was waren die in der Premier League letzte Saison? Vierter?
Ich glaube Vierter, ja.
Sind auf den FC Barcelona getroffen. Das waren schon mal zwei knackige Gegner, auf die man jetzt nicht unbedingt schon in der Vorrunde früher getroffen wäre.
Auch auswärts beide Spiele, ne?
Kommt noch, beides auswärts, und das hat Vincent Kompany vor dem Spiel gegen Benfica angesprochen, man hat halt nicht wirklich eine Vergleichbarkeit. In der Bundesliga, weißt du, da spielt jeder gegen jeden, aber in der Champions League-Liga-Phase ist es so, du weißt, du kannst dein Restprogramm gar nicht so richtig einschätzen, weil die anderen Mannschaften, mit denen du ja um den guten Platz konkurrierst, ein ganz anderes Restprogramm haben. Du kannst auch gar nicht so darauf schließen, okay, wir haben jetzt gegen Mannschaft A so gespielt, vielleicht spielt der Gegner gegen Mannschaft A ähnlich. Du kannst ein bisschen rechnen, das fällt halt vollkommen weg. Und man merkt schon, da kriegen auch die großen Teams Probleme, und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, ist ja unterhaltsam.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde auch bisher, für ein richtiges Fazit ist es jetzt noch zu früh. Da muss man dann wirklich am Ende diese Gruppenphase nochmal abwarten, plus die Playoffs, wer dann alles es wirklich ins Achtelfinale schafft, wie spannend es dann wirklich am Ende des Tages ist. Und trotzdem, es ist halt wild weiterhin. Also es, wie gesagt, diese Tabelle, also vielleicht auch unaussagekräftig, wie sie bislang auch ist. Wie ich es eben gesagt habe, du stehst plötzlich als Bayern München irgendwie zwischen Dynamo Zagreb und Real Madrid, aber beide an ganz anderen Enden, wie man es vielleicht gedacht hätte. Und trotzdem, du hast es eben richtig gesagt, die Bayern gestern, der Sieg war sehr, sehr wichtig. Du hast jetzt mit PSG in 3 Wochen zu Hause nochmal so dieses Spiel, wo du dann nochmal nachlegen kannst, fast schon musst. Und dann am Ende nochmal 3 Auftritte gegen Donetsk und Bratislava unter anderem, wo ich mir auch persönlich keine Sorgen mache, dass die da also mindestens in die Playoffs einziehen. Vielleicht sogar noch weiter. Du hast eben diese Rechenspiele angesprochen. Wir waren noch auf der PK am Mittwoch vor dem Spiel, am Dienstag vor dem Spiel. Da hat Vincent Kompany das mal so vorgerechnet, ne? Was so die Mathematik sozusagen über das Weiterkommen gesagt hat, dass man 3 Siege bräuchte aus 8 Spielen, um zumindest die Playoffs zu erreichen, und bei 6 Spielen sehr, sehr wahrscheinlich unter diesen ersten 8 Mannschaften wäre, die sofort weiterkommen. Er hatte das zwar schnell so ein bisschen in den Kontext gesetzt, hey Leute, ich will jetzt von keinem hier die Überschrift lesen, Vincent Kompany möchte nur 3 Siege haben, aber trotzdem merkt man da, wie gesagt, es gibt keine Erfahrungswerte, alle sind noch so ein bisschen, wissen noch nicht ganz, wie sie mit dieser Tabelle umzugehen haben.
Da würde ich aber nicht alle irgendwie so aus der Verantwortung rauslassen. Klar kann man es schwer berechnen, aber so ehrlich muss man sein, mit 2 Niederlagen im alten Modus, nach 3 Spielen hättest du auch Probleme bekommen. Und da wäre auch Kritik aufgekommen. Also nur am Modus lag es nicht, auch mit 2 Niederlagen im alten Modus kriegt man Probleme. Also klar, es ist schwer jetzt zu deuten, aber immerhin ist jetzt schon die Hälfte der Ligaphase vorbei. Jetzt kann man schon ein bisschen einordnen, wo man steht, finde ich, weil auch die Gegner der Bayern, du hattest einen Top-Top-FC Barcelona, du hattest ein sehr, sehr schwaches Dynamo Zagreb, du hattest ein Aston Villa, das du dominiert hast, und du hattest jetzt ein Benfica, das du dominiert hast. Also die Bayern, glaube ich, können sich jetzt schon ausrechnen, wir sind im oberen Drittel mit dabei, aber für die Spitze reicht es derzeit noch nicht.
Genau, besonders wenn man halt auch unter anderem so Performances anguckt, wie in Liverpool als Beispiel, die mit 12 Punkten ganz oben in der Tabelle stehen, ne, auch schon 1-2 schwere Gegner dabei hatten. Also wie gesagt, es ist noch Steigerungspotenzial da, es ist ja aber auch noch nicht das Ende der Saison, Kombi. Du hast es ja vorhin so richtig schön gesagt, und die großen Teams, sie steigern sich ja meistens. Wie gesagt, die Bayern haben gestern diesen Sieg geholt, und das unter anderem, jetzt wollen wir vielleicht nochmal kurz auf die Personalien schauen, aufgrund auch von Jamal Musiala am Ende, der das Tor macht und schon wieder mit dem Kopf. Kombi, das 3. Mal in den letzten 4 Spielen trifft er mit dem Kopf. Dabei war früher, dachte ich immer, wäre das vielleicht seine einzige Schwäche, die er irgendwie so ein bisschen mitbringt. Aber das Kopfballpendel oder das Training am Kopfballpendel mit Hermann Gerland und die ständigen Tipps von Thomas Müller, die haben ihm irgendwie weitergeholfen. Also er kann fast gar nicht mehr anders treffen.
Früher waren gute Kopfballspieler mindestens 1,85 groß. Das scheint wohl nicht mehr so zu sein. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, so vor 20, 25 Jahren, da gab es große Spieler, große Stürmer, also lange Stürmer, die waren gar nicht so gut im Kopfballspiel, weil man das mit denen gar nicht trainiert hat in der Jugend. Da hat man gesagt, oh, bist ja 2 Meter groß, köpfen kannst du schon. aber es ist doch schön, dass ein so talentierter Mensch wie Jamal Musiala sich auch weiterentwickeln kann. Und das ist ja auch das, was Thomas Müller schon über die Abstaubertore von Jamal Musiala in Mainz gesagt hat. Man kann sowas üben und auch ein Jamal Musiala kann sich weiterentwickeln. Und dass er das jetzt aktuell tut, spricht absolut für ihn.
Lass uns doch nochmal ganz kurz bei Thomas Müller reinholen, denn er hat nicht nur in Mainz über Jamal Musiala gesprochen, sondern auch gestern Abend bei uns vor dem Mikrofon hat er auch nochmal erwähnt, nicht nur das Kopfballpotenzial von Jamal Musiala, sondern hat auch so ein bisschen darüber gesprochen, über diese neue Lust von ihm, auch mal einfache Tore zu machen. Wir hören kurz rein.
Grundsätzlich hat Jamal eigentlich ein gutes Kopfballpotenzial. Er muss halt tatsächlich im Training öfter üben, beziehungsweise wenn er es im Spiel so gut hinbekommt, dann soll er es einfach im Spiel öfter machen. Dann wird er auch über die Jahre besser, während er sogar noch Tore erzielt. Aber ich glaube, ihm ist schon immer bewusster geworden, dass Tore durchaus auch relativ nah am gegnerischen Tor fallen. Egal wie gut du bist am Ball und egal welche Fähigkeiten du hast, die Tore fallen nun mal in der Box zumeist. Und das macht ihm natürlich jetzt auch Spaß, dass er da das Gefühl hat, dass er das jetzt auch kann.
Und da sagt er den schönen Satz, Kumbi, egal wie gut du bist und welche Fähigkeiten du hast, die Tore fallen am Ende nun mal in der Box. Und viel passender kannst du eigentlich als Thomas Müller Fußball schon wieder nicht zusammenfassen.
Meistens fallen sie in der Box, ja.
Ja, meistens fallen sie in der Box, so hat er es, glaube ich, auch gesagt. Aber meistens fallen sie am Ende. Also du kannst dribbeln davor, kannst aus der eigenen Hälfte starten und eigentlich einen 80-Meter-Solo machen. In den allermeisten Fällen schiebst du das Ding am Ende ins Eckige, in den letzten 16 Metern.
Richtig. Und das ist ja das, was wir bei Stürmern immer sagen, ja, da steht er einfach richtig. Da muss ein Torjäger stehen und so.
Ja,
und das hat natürlich viel mit Instinkt zu tun. Deswegen hat Thomas Müller auch relativ viele Tore, für das, dass er nie eigentlich standardgemäß der Stoßstürmer war. Hatte der halt auch oder hat der immer noch das Näschen, wo muss ich wann stehen, was kann sich wann entwickeln. Und Jamal Musiala scheint da sich auch auf den Weg gemacht zu haben, weil, das muss man gestern in der ersten Halbzeit feststellen, wenn er da an der Strafraumkante zu dribbeln beginnt, Kopf runter, das, was ja Didi Hamann zum Beispiel an ihm kritisiert hat, da waren dann gestern einfach 3-4 Leute von Benfica da. Und das sind dann einfach 6 bis 8 Beine, die du gegen dich hast. Und dann wird es eng und dann verlierst du den Ball. Und wenn du aber dann bereit bist, mal den Ball, die Chance nicht selber zu initiieren, sondern dich lieber mal zwischen den Linien zu bewegen und da lauerst, dann kann es dir sogar gelingen, dass du als Jamal Musiala ein Kopfballtor machst.
Wie gesagt, also ich finde das wirklich spannend, jetzt gar nicht diese Kopfballthematik, sondern eher diese einfachen, was heißt einfache Tore, aber wie gesagt, Tore aus sehr, sehr nahem, also sehr nah zum Tor hin. Wie gesagt, in Mainz war es jetzt ja auch schon ein, zwei Mal so, dass er da eigentlich gefühlt das Ding nur noch über die Linie gedrückt hat. Und dass das schon ein ersichtlicher Fortschritt oder Entwicklungsschritt bei ihm ist. Also du hast die Szene gerade beschrieben, das ist natürlich weiterhin sein Signature-Move an der Strafraumkante, den Ball bekommen und dann irgendwie gucken, ob man zwischen 6 Beine durchkommt und wenn es einer schafft, dann gefühlt er, aber manchmal ist es für ihn dann halt auch zu viel. Aber da zu erkennen, okay, mein nächster Entwicklungsschritt muss sein, effektiver zu sein und das kann nicht nur, indem ich mehr Traumtore erziele, sondern indem ich halt, ja, wie gesagt, am Ende einfach richtig stehe und noch meinen Fuß hinhalte. Und da habe ich schon auch das Gefühl, dass so jemand wie Thomas Müller im Training halt der perfekte Lehrmeister ist.
Geht ja auch darum, dass man nicht nur effektiv ist, sondern auch effizient, weil du auf einem gewissen Niveau einfach weniger Chancen bekommst. Ja. Und du kannst dich auf dem hohen Niveau auch nicht darauf verlassen, dass du 4 Leute einfach mal stehen lässt, so wie es Musiala in der vergangenen Saison in Freiburg gelungen ist, wo ja wirklich sämtliche Freiburger Gegenspieler Knoten in den Beinen hatten. Auf das kannst du dich auf dem hohen Niveau nicht verlassen, weil dann kommen eben die Schränke aus Liverpool und Co. und dann ist die Kugel weg. Und das war gestern ja gegen Benfica in der ersten Halbzeit auch schon ein Problem, dass es da wahnsinnig eng geworden ist. Die Bayern haben wieder extrem gepresst. Also Upamecano und Kim, die waren ja teilweise wieder 30 Meter vor dem gegnerischen Tor. Die Benfica-Spieler waren entsprechend eingeschnürt und dann wird der Platz eben sehr, sehr klein und es wird sehr, sehr wenig, dass man sich dann noch irgendwie bewegen kann und da ist es dann eben die richtige Lösung, dass man auch mal auf den Ballbesitz als Jamal Musiala verzichtet und dann einfach mal richtig steht und sich wie ein echter klassischer Gerd Müller bewegt. Und Tore zählen ja immer gleich viel, egal ob sie schön sind oder nicht.
Oh, da willst du aber gerade 3 Euro einzahlen, ne? Da willst du aber gerade zu Hause.
Moment, das ist keine Phrase. Das hätte natürlich jetzt von Thomas Müller stammen können. Aber das ist jetzt nichts, was im Wörterbuch des Fußballs steht.
Na gut, ich weiß nicht. Da könnt auch gerne ihr da draußen mal entscheiden, ob das nicht vielleicht doch eine Phrase ist, dass Tore immer gleich viel zählen. Ich setze da zumindest mal ein Fragezeichen hinter. Aber ich lass dich mal ungeschoren davonkommen, weil ich dich nämlich noch mal kurz was zu Upamecano und Kim beziehungsweise allgemein zur Defensive fragen möchte. Jetzt haben wir mit Jamal Musiala so ein bisschen den offensiven Dreh- und Angelpunkt nochmal abgearbeitet. Defensiv gestern wieder eine grundsolide Leistung. Ne? Also unabhängig davon, dass Benfica auch nicht unglaublich viel angeboten hat, ich kann mich an eine gute Szene erinnern, zweite Halbzeit, da wäre eine gefährliche Kontersituation entstanden, da waren 1-1, Kim gegen den Stürmer von Benfica, den super clever abgelaufen, ich glaube am Ende ist es sogar noch Upamecano, der die Situation noch mit sogar bereinigt, beide gestern wieder mit einem wirklich guten Auftritt.
Ja, also du hast jetzt gerade, glaube ich, ordentlich gesagt, da würde ich schon noch eins drüber gehen. Es war sehr
gut. Ordentlich.
Kim, glaube ich, habe ich gestern in der Einzelkritik auch eine 1,5 gegeben. Das hatte viel Schönes. Klar, Benfica war limitiert, hat sich selbst limitiert, aber auch das musst du erstmal wegverteidigen. Und wenn man die letzten Spiele immer zu Null spielt, das kommt ja nicht von ungefähr. Das hat ja auch seinen Grund.
Ich wollte gerade sagen, 4 Spiele in Folge zu Null, das wäre jetzt so mein letztes Thema noch zu dem Spiel. Woran machst du das fest, dass man ein bisschen stabiler wirkt als jetzt noch vor einigen Wochen, wo man, wie gesagt, 3 Tore gegen Frankfurt und 4 Tore in Barcelona bekommen hat. War das wirklich nur damals der Qualität des Gegners geschuldet? Oder beziehungsweise dieses 4-0 jetzt, der vielleicht weniger großen Qualität der Gegner zuletzt? Oder hat sich bei den Bayern auch inhaltlich was verbessert? Also, dass man einfach nochmal, dass man selber stabiler steht?
Also die Qualität der Gegner ist schon ein großer Faktor. Das kann man nicht leugnen. Ich empfinde das schon so, dass die Bayern sich nach dem Barcelona-Schock schon jetzt mehr zusammenreißen und da konzentrierter zu Werke gehen und auch den Gegnern kaum Bewegungsfreiheit lassen. Aber ein großer Faktor ist natürlich schon die Qualität der Gegner. Also das darf man nicht leugnen. Man darf jetzt, glaube ich, nicht so tun und sagen, die Bayern haben sich jetzt total gewandelt zu Verteidigungsmaschinen beziehungsweise zu Pressingmaschinen, sondern das liegt natürlich auch daran, dass Mainz nicht Barcelona ist und Benfica offenkundig auch nicht und Bochum und Mainz habe ich schon gesagt, und Bochum ist nicht Frankfurt. Union. Bochum ist nicht Frankfurt, also das muss man schon einordnen.
Manuel Neuer hat gestern, wie du schon gesagt hast, nichts zu tun bekommen. Du musst, glaube ich, ein, zwei Mal ein bisschen weiter aushelfen. Ich kann mich da an den langen Flugball erinnern, den er da wieder ganz lässig mit dem Knie runtergepflückt hat. Hat ansonsten nicht so viel zu tun gehabt und bekam später, und damit wollen wir auch dieses Benfica-Thema abschließen, noch eine Frage von einem geschätzten Kollegen in der Mixzone. So ein bisschen, ja Mensch, wie kalt ist es denn in der Arena, also wenn man so 90 Minuten so gar keinen Schuss aufs Tor bekommt? Und ja, Manuel Neuer hat so ein bisschen auf seine eigene Art und Weise darauf reagiert. Wir hören mal uns ganz kurz den O-Ton an.
Wie kalt ist es in der Arena, wenn man 90 Minuten keinen Schuss aufs Tor bekommt?
Es ging ja noch viel mehr. Eigentlich jetzt zuletzt Glück gehabt mit dem Wetter. Heute war es ein bisschen frischer gewesen. Aber wir können uns jetzt nicht beschweren, glaube ich. Die letzten Tage waren sehr schön.
Manuel Neuer war gestern Deutschlands berühmtester Arbeitsloser. Der hatte nicht viel zu tun. Noch interessanter war ja dann, was er auf meine Frage geantwortet hat, zu der Kritik an seiner Person. Es gab ja die Stimmen, Manuel Neuer ist nicht mehr Manuel Neuer. Und da hat man dann schon gespürt, den Mann juckt das überhaupt nicht, was irgendwelche TV-Experten, Ex-Profis oder wir Medienschaffende erzählen. Der hat nur, also ich glaube, Manuel Neuer lässt sich nur von 2 Leuten was sagen. Das ist der Trainer und das ist er selbst.
Torwarttrainer vielleicht noch. Ja,
Torwarttrainer, genau. Ja. Aber Diskussionen in der Öffentlichkeit sind für Manuel Neuer kein Maßstab mehr. Das merkt man schon, dass er seit Jahren über den Dingen schwebt, gerade auch nach seinem Comeback, nach der schweren Skiverletzung, nach dem Skiunfall. Der ist völlig immun gegenüber irgendwelchen Diskussionen und hat es auch schon während der Europameisterschaft bei der Nationalmannschaft gesagt, wenn es darum geht, irgendwelche Fehler zu bewerten. Es geht immer um die einzelne Situation. Er vertraut null auf irgendwelche Statistiken und damit fährt er ja ganz gut.
Hundertprozentig. Ja, wie gesagt, es war jetzt schon am Samstag, war er auch sozusagen nach dem Unionsspiel ja noch Rede und Antwort gestanden. Da wurde er auch von einem Kollegen, in dem Fall nicht von dir, zu der Thematik gefragt, zu diesen ja leichten kritischen Stimmen nach dem Barcelona-Spiel. Nochmal, um das richtig einzuordnen, es ging ja nie darum, dass der unter anderem in Barcelona einen riesen Bock geschossen hätte, sondern ja eher so ein bisschen um die Frage, Mensch, hat der vielleicht früher ja noch mehr Unhaltbare rausgefischt, als er es vielleicht heutzutage macht. Jetzt hat er 4-0 gespielt, auch wenn er vielleicht keinen Schuss aufs Tor bekommen hat, trotzdem spricht das natürlich für ihn. Es war jetzt aber Samstag und gestern schon zumindest zu spüren, also wie du es richtig gesagt hast, es bockt ihn gar nicht, aber es nervt ihn auch irgendwie, glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder interpretiere ich das falsch? Also irgendwie habe ich das Gefühl, es nervt ihn auch, dieses, das ist so ein leidiges Thema für ihn, was wollt ihr mir jetzt hier schon wieder, also wir gewinnen ja heute 1-0 und es ist schon wieder irgendwie so eine Frage in die Richtung, ja, Kritik an mir, ist mir doch sowas von egal.
Ich habe es in der Podcast-Folge mit Madeleine besprochen nach dem Barcelona-Schock. Da haben wir ja, wir Reporter in der Mixzone, über die richtige Note und die richtige Bewertung von Manuel Neuer gesprochen. Ja. Ich bin ein bisschen von den anderen Kollegen ausgelacht worden, weil ich eigentlich auf Kurs 3,5 oder Note 4 war. Und andere Kollegen, auch sehr namhafte Kollegen, haben dann gesagt, nee, dem musst du eigentlich eine 6 geben, das ist ja Wahnsinn.
Ja, nee.
Ich war da in der Bewertung ein bisschen vorsichtiger, weil, und das habe ich auch schon gesagt, Manuel Neuer wird nicht mehr der Manuel Neuer von 2014. Diese magischen Manu-Momente werden wir nicht mehr so oft erleben wie früher. Es ist einfach der Zahn der Zeit und es ist auch völlig normal, aber er ist immer noch besser als ein Großteil der Torhüter auf dieser Welt und da braucht man nicht drüber diskutieren.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, damit können wir das Thema auch beenden. Das ist ein ganz, ganz gutes Schlussfazit, glaube ich. Deswegen lass uns doch so ein bisschen den Strich drunter machen zum Spiel gestern, denn wir haben noch ein, zwei andere Personalien, die wir heute zusammen besprechen wollen. Und zwar ist jetzt nächste Woche wieder Länderspielpause. Wir wollen jetzt gar nicht so lange über den DFB sprechen, aber da ist jetzt eine Personalie gestern oder ein Thema aufgekommen, was ja den FC Bayern auch betrifft, und zwar Paul Wanner, der aktuell ja noch nach Heidenheim ausgeliehen ist, der zuletzt häufig für die U21 der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Allerdings, da seine Mutter österreichischer Herkunft ist, sich auch für Österreich entscheiden kann, hat bisher noch kein A-Länderspiel gemacht. Und jetzt kam gestern die Meldung auf, Kumbi, dass Julian Nagelsmann den Vorstoß mal gewagt hat und ihn ganz gerne jetzt in diese zu den beiden Länderspielen gegen Bosnien und Ungarn eingeladen hätte, wann er selbst aber abgesagt hat. Nicht, weil er währenddessen in Österreich ist, sondern weil er ja so die Entscheidung noch so ein bisschen nach hinten verschieben möchte, für welches Land er denn jetzt am Ende wirklich in seiner Karriere auflaufen möchte. Kannst du nochmal so ein bisschen deine Hintergründe bzw. deinen Blick auf das Ganze kundtun? Wie siehst du die Absage?
Ja, wir haben das ja gestern berichtet, dass Julian Nagelsmann sich bei Paul Wanner gemeldet hat und Paul Wanner sich bedankt hat. Es war, was man so hört, ein gutes Gespräch, aber er hat vorerst abgesagt und hat gesagt, ich möchte noch bei der U21 bleiben. Und das passt so ein bisschen in den Karriereplan von Paul Wanner, der sehr, sehr langsam wachsen möchte. Ich meine, wer den Umweg über Elversberg und Heidenheim nimmt, der zeigt ja, dass er eine gewisse Geduld aufbringen kann. Und er möchte das so ein bisschen vor sich herschieben. Er hat ja schon mal gesagt, er würde am liebsten erstmal eine komplette Bundesliga-Saison abliefern und dann über Nationalmannschaft reden. Wenn er aber so weiterspielt, dann wird er spätestens im März wird er Farbe bekennen müssen. Denn es ist schon so, unseren Informationen nach, dass Ralf Rangnick bei jeder Länderspielpause sich bei Paul Wanner meldet und sagt, Paul, willst du nicht für Österreich spielen? Und Paul Wanner hält sich da aber noch zurück. Und ich kann das komplett verstehen, weil der ist in jüngsten Jahren in Österreich aufgewachsen, hat eine enge Verbindung zum österreichischen Teil seiner Familie, kam dann erst in Schulzeiten nach Deutschland. Und dass du da natürlich zwei Herzen in deiner Brust hast, ist völlig normal. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich habe heute ein Statement gelesen von einem Kollegen von der Konkurrenz, der gesagt oder geschrieben hat, also der Paul Wanner, der darf jetzt auch nicht mehr für die U21 nominiert werden. Ich will Spieler, die sich mit Deutschland identifizieren. Sehe ich komplett anders, denn meines Wissens nach, das wurde mir so gesagt, Deutschland ist keinesfalls raus. Dass er für die U21 Deutschlands spielt, zeigt ja, dass ich jetzt mal behaupten würde, dass es 51-49% für Deutschland steht. Und der Mann ist so jung, warum soll sich der jetzt schon festlegen? Und er hat offenkundig das Selbstbewusstsein zu sagen, ich kann mir noch Zeit lassen, weil in einem halben Jahr oder in einem ganzen Jahr spiele ich noch genauso gut und sogar noch besser, als ich es jetzt tue. Und dann werde ich immer noch ein Teil der Nationalmannschaft beziehungsweise des erweiterten Kreises sein. Und mir wurde gesagt, der Karriereplan ist eindeutig, ganz in Ruhe, jetzt mal die Bundesliga-Saison fertig spielen und sich dann zu gegebener Zeit zu einer Nation bekennen und dann 2026 bei der Weltmeisterschaft im Kader stehen und bei der WM dabei sein, für wen auch immer.
Wie gesagt, also ich verstehe die Entscheidung auch absolut und trotzdem hast du es eben richtig gesagt, es ist natürlich in dem jungen Alter trotzdem eine gewisse Art von Mut, die du da mitbringen musst, ne? Wenn in dem Fall der deutsche Bundestrainer oder halt eben auch Ralf Rangnick als österreichischer Nationaltrainer dich anrufen und dem dann in so einem Telefonat, also ich meine, wir haben jetzt hier häufig auch drüber gesprochen, erst in der letzten Länderspielpause, wo unter anderem ein Tim Kleindienst, der ja nochmal deutlich älter ist, davon erzählt hat, dass er ja eigentlich im Obi oder Hornbach damals im Baumarkt stand und den Anruf bekommen hat und danach eigentlich erstmal sich für 3 Minuten setzen musste, in dem Sinne, weil er gar nicht wusste, wie er damit umzugehen hat. Also es ist ja dann schon trotzdem ja einfach eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, wie du es eben richtig gesagt hast, die du da mitbringen musst und sagen musst, Herr Nagelsmann, vielen Dank für den Anruf. Freut mich sehr, dass Sie an mich denken. Ich kann aber als aktuell noch nicht zusagen.
Ja, das musst du erstmal bringen als junger Spieler. Also, da mit dir selbst so ehrlich zu sein und auch mit dem Bundestrainer so ehrlich zu sein und zu sagen, nö, ich warte noch ein bisschen. Das ist ja eine ganz andere Art der Absage, als das bei Bernd Leno der Fall war.
Hundertprozentig.
Und damals bei Bernd Leno habe ich ja gesagt, wenn Deutschland ruft, muss man kommen. Aber er ist ja im Kreise der Nationalmannschaft bei der U21-Nationalmannschaft. Das ist ja ein anders gelagerter Fall bei Paul Wanner. Und ich glaube halt, er wird diesen Plan, dass er die komplette Bundesliga-Saison durchspielt, ohne da eine Entscheidung zu treffen, das wird er nicht durchhalten.
Ich glaube nicht, wenn er weiter die Leistung bringt, ne? Das ist ja, also daran hängt es ja auch am Ende. Wenn er jetzt die nächsten 3 Monate keine Leistung bringen sollte, in dem Sinne, dann reden wir vielleicht im März gar nicht drüber. Aber natürlich bei dem weiteren Leistungsniveau ist es natürlich eine Frage der Zeit.
Genau, also ich rechne damit, dass im März der Tag X kommt und dann werden wir eine Entscheidung haben. Und es ist fraglich, ob er dann überhaupt noch die Europameisterschaft mitspielt. Die U21
jetzt. Ja. Gut, ich sag mal, es wäre jetzt im Sommer in dem Sinne kein großes, also es vielleicht ein Nations League-Finale, falls die deutsche Nationalmannschaft bis dahin kommen sollte. Sie hat sich ja zumindest mal für die nächste Runde qualifiziert, wo man vielleicht nochmal mitspielen könnte. Ansonsten hätte er im Sommer Zeit, ne? Also ich wüsste nicht, dass er, da weiß ich gar nicht, als wenn er jetzt von Heidenheim das Jahr ausgeliehen ist, Kumbi, und dann spielen die Bayern im Sommer die Club-WM. Kannst du da, die geht ja auch über den Zeitraum des 30.06. hinaus, wo du dann sozusagen deinen Leihvertrag endet. Kann er dann bei der Club-WM mitspielen?
Oh, hör mir auf, das Thema, da müssen wir echt mal eine eigene Folge machen.
Ja.
Ich habe mich da ein bisschen umgehört bei FIFA und auch bei den Bayern. Da werden noch einige Regeländerungen auf uns zukommen. Da kommen zum Beispiel, kommt ein zweites Transferfenster dazu und da wird es noch einige Regelungen geben, die das Ganze dann in geordnete Bahnen lenken. Okay, da kannst du dann in den Transferfenstern anmelden, ist das jemand, der jetzt zum 30.06., 1.07. wechselt oder ist das jemand, der erst nach der Club-WM wechselt und so weiter. Das ist jetzt das ist eine eigene Folge.
Das ist eine eigene Folge für sich, okay, dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, wollen wir heute erstmal auch nur grob die Zukunft in der Nationalmannschaft von Paul Wanner sozusagen besprechen. Haben wir das, glaube ich, ganz gut abgebildet und haben jetzt nämlich noch zwei andere Themen oder beziehungsweise zwei andere Personalien, die wir besprechen wollen. Da geht es allerdings nicht um die Nationalmannschaften, sondern um die direkte Zukunft oder unmittelbare Zukunft bei den Bayern. Und das tun wir jetzt alles in unserer zweiten Rubrik.
Die Zukunft der Bayern.
Ja, Kumbi, und wir wollen jetzt über Mathis Tell und Alphonso Davies sprechen. Lass uns doch gerne mit Mathis Tell anfangen. Gestern 90 Minuten auf der Bank gesessen, allgemein noch nicht die Saison allgemein von Mathis Tell, aber erst recht nicht die Champions-League-Saison. Ich habe es mir jetzt heute Morgen nochmal angeschaut. Von den 4 Spielen hat er genau 4 Minuten spielen dürfen gegen Aston Villa, kurz vor Schluss noch eingewechselt worden. In der Bundesliga 4 von 9 Spielen gemacht, einmal von Anfang an gegen Freiburg am 2. Spieltag. Im Pokal durfte er nochmal ran. Das war es dann aber auch schon. Er kommt aktuell nicht so wirklich zum Zug, ist da deutlich sozusagen hinter Harry Kane sowieso, aber auch auf den Flügeln, wo er letzte Saison noch häufig zum Einsatz kam, hinter einem Serge Gnabry, hinter einem Olise, einem Sané, der zurückgekommen ist, selbst ein Kingsley Coman noch vor ihm. Warum ist die Situation so verzwickt für Mathys Tel aktuell?
Ja, vorab gesagt, mir tut es richtig weh, weil ich von Mathys Tel eigentlich schon viel halte, aber dieser Abstieg vom, er war ja der 12. oder der 13. Mann, er war ja der erste Einwechselspieler vor einem Jahr und da hatte er ja diese großartige Torquote, hat, keine Ahnung, alle 60 Minuten oder so getroffen. Mhm. Das hat er ja sogar Erling Haaland kurzzeitig mal überholt, was die Torquote betraf. Nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber da war er ja auf dem Weg, der neue Hoffnungsträger zu sein und mindestens derjenige zu sein, der als allererster eingewechselt wird. Und dann hat das aber alles die Kurve nach unten genommen und so richtig öffentlich wurde das Ganze dann in Rom bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Lazio, als Thomas Tuchel eben gesagt hat, ja, also der Mathys, der hat eine schwere Phase und da kommt einfach zu wenig. Und wir wissen ja alle, wie deutlich Thomas Tuchel über andere Menschen spricht, über seine Spieler, auch in der Öffentlichkeit. Und da kann ich berichten, dass es in dieser Phase, also in der Rückrunde der vergangenen Saison, gab es immer wieder Situationen hinter den Kulissen, wo Mathys Tel auch deutliche Ansagen von Thomas Tuchel bekommen hat. Nicht nur auf dieser Pressekonferenz öffentlich, sondern auch intern. Und wer Thomas Tuchel kennt, weiß, der nimmt da kein Blatt vor den Mund.
Und deutliche Ansagen, Kumi, wenn ich da kurz reingrätschen darf, im Punkto auf Trainingsfleiß oder auf Qualität, also auf seine Spieleinsätze, was war so ein bisschen, also fehlte ihm es da sozusagen an der Einstellung?
An der Einstellung fehlt es nicht, aber er hat nicht das Potenzial abgerufen, das Thomas Tuchel von ihm verlangt hat. Also da gab es einfach Trainingseinheiten, wo Thomas Tuchel danach gesagt hat, das war nichts. Und Thomas Tuchel hat ihm das klar und deutlich gesagt. Und da war der Weg schon gelegt, dass Mathys Tel eben nicht mehr die ganz, ganz große Rolle spielen wird beim FC Bayern. Klar, unter Vincent Kompany gab es eine neue Chance. Der Berater von Mathys Tel hat vor einem halben Jahr gesagt, wenn du bei Bayern München bist, dann bleibst du erstmal da, du lässt dich nicht verleihen, du hältst durch. Aber die Situation könnte da schon eine gewisse Dynamik erfahren, weil die Bayern natürlich jetzt erstmal glücklich sind, dass sie vier Flügelspieler haben, die top unterwegs sind. Kingsley Coman hat sich in den letzten Spielen gesteigert. Leroy Sané hat gestern viel Schwung reingebracht. Serge Gnabry hat einen tollen Saisonstart gehabt. Michael Olise hat uns alle verzaubert. Da wird es natürlich eng für einen Mathys Tel. Und ich glaube, dass bei Mathys Tel langsam und auch bei seinem Berater die Botschaft ankommen muss, vielleicht wäre ein halbes Jahr oder eineinhalb Jahre woanders, wo er wirklich viel spielt, gar nicht schlecht. Und das ist jetzt eine Verhandlungssache, da muss man dem jungen Mann ins Gewissen reden, aber diese Kurve nach unten, die hat schon früh im Jahr 2024 angefangen, noch unter Thomas Tuchel.
Das heißt, du würdest ihm dazu raten, wenn jetzt im Winter wieder einige Vereine anklopfen, es kamen jetzt ja die letzten Tage mehrere Gerüchte auch über viele Vereine in der Bundesliga, Werder Bremen, der VfB Stuttgart, ich habe international was von Nottingham Forest gelesen aus der Premier League, also ich glaube, die Angebote, daran würde es nicht scheitern, was Mathys Tels Zukunft angeht, dass man sagt, hey Mensch, mindestens dieses halbe Jahr, vielleicht sogar eher, du hast es eben gesagt, anderthalb Jahre nochmal, der hat einen ganz langfristigen Vertrag noch in München, der ist immer noch 19 Jahre jung, das vergisst man so ein bisschen, weil er jetzt ja schon in seine ja eigentlich dritte Saison bei den Bayern geht. Wäre ja überhaupt gar keine Schande, dass der hier sich in München wohlfühlt, dass der schnell die Sprache gelernt hat, dass er den Verein total gern hat. Ich glaube, das haben wir hier sogar auch in ein, zwei Folgen schon besprochen. Das sieht man, beziehungsweise hat man bisher auch immer gehört, wenn er sich zu seiner Situation geäußert hat. Und dass er das grundlegende Potenzial mitbringt, das haben wir hier auch schon besprochen und in der letzten Saison gesehen. Aber du brauchst mit 19 Jahren einfach Spielpraxis. Ganz einfach. Also entweder bist du dann schon so weit wie ein Alex Pavlovic oder ein Jamal Musiala zu dem Zeitpunkt und spielst auch wirklich jede Woche oder von mir aus jede zweite Woche Stamm und bekommst deine Einsätze oder halt nicht, was überhaupt keine Schande ist, dann hol dir die Einsätze woanders. Für diese kurze Zeit zumindest.
dass die Bayern ihm diesen langfristigen Vertrag gegeben haben, zeigt ja, dass sie Vertrauen in ihn haben und dass sie ihn aufbauen wollen und dass sie sein Potenzial und seine Qualität kennen. Und dass es für Mathis Tell kein Problem sein dürfte, einen guten bis sehr guten Verein zu finden, wo man sich entwickeln kann, zum Beispiel unter Sebastian Hoeneß in Stuttgart. Das ist offenkundig. Also ich glaube nicht, dass die Bayern da mit dem Bauchladen durch Europa tingeln müssen und den Mathis Tell wie Sauerbier anbieten müssen, sondern da werden einige, die den Finger heben und sagen, den könnten wir uns sehr gut ein halbes oder eineinhalb Jahre bei uns vorstellen. Mathis Tell fragt mich nicht und der Berater von Mathis Tell fragt mich auch nicht, was ich denke. Aber du hast mich gefragt, was ich denke.
Deswegen.
Und ich würde Mathis Tell auf alle Fälle eine Leihe empfehlen.
Für ein halbes Jahr oder anderthalb?
Anderthalb.
Was ich mich frage, jetzt nur mal als Beispiel, wie gesagt, es kann am Ende was ganz, ganz anderes werden, damit man das jetzt hier nicht die Wörter auf die Goldwaage legt, aber bleiben wir mal bei den beiden Beispielen, die jetzt in den letzten Tagen in Deutschland sozusagen als Interessenten auf dem Markt waren, VfB Stuttgart hast du angesprochen und halt Werder Bremen, die schon vor einem Jahr, das haben wir damals ja auch berichtet, zumindest an der Leihe interessiert waren. Damals wurde es ja auch von Tells Seite abgeblockt, hast du eben auch schon mal gesagt. Würdest du ihm eher dazu raten, zu einer Mannschaft wie zum Beispiel in VfB, wo du in der Offensive rund um Spieler wie einen Undav, Demirovic, Führich spielst, die ja genauso viel Verantwortung tragen, also wo du vielleicht auf mehr Einsatzzeiten kommst, aber jetzt noch nicht der entscheidende X-Faktor bist? Oder in dem Sinne in einem Tableau vielleicht noch einen Schritt weiter nach unten Richtung Werder Bremen, wo du zwar dann in dem Fall keine Champions League oder international spielst, aber wo halt zumindest der Druck da ist, dass du eigentlich der Unterschiedsspieler sein musst, fast schon Woche für Woche zumindest es sein kannst, ne, um diese Drucksituation vielleicht auch nochmal weiter zu erhöhen, nicht einer von vielen zu sein, sondern so, hey, Woche für Woche performen, konstant, es kommt auf dich drauf an, ob wir hier heute gewinnen, verlieren, unentschieden spielen.
Ja, da würde ich einem 19-Jährigen schon ein bisschen noch Schwankungsbreite zugestehen. Mhm. Und ich würde ihn jetzt nicht zu einem Verein stecken, wo er gleich von Beginn an Hoffnungsträger Nummer 1 ist, sondern das sollte dann schon auf viele Schultern verteilt sein, weil dieser Druck, der kann dich natürlich auch lähmen. Mhm. Und Mathis Tell hat jetzt ich hätte ein Verständnis dafür, wenn er jetzt nicht das größte Selbstbewusstsein hat. Ich meine, wenn du innerhalb von 12 Monaten so die Abwärtskurve eingeschlagen hast, dann kannst du ja nicht mit breiter Brust unterwegs sein. Und ich glaube, da würde man ihn vielleicht nicht überfordern, aber da würde man ihm zu viel zumuten, wenn man ihn jetzt zu einem Verein geben würde, wo er dann der Superstar wäre und alle Augen würden sich auf ihn richten. Sondern ich halte da den VfB Stuttgart schon für eine gute Option. Das ist genauso die Kragenweite, die ihm helfen kann und die auch dem Verein helfen kann. Und du weißt es, wie sehr ich Sebastian Hoeneß schätze.
Ja, ja.
Da ist viel drin für alle Seiten. Das hätte Potenzial.
Wir schauen es uns an. Wie gesagt, wird ja im Winter dann, ist ja nicht mehr ganz so lange hin, bis dann ab dem 1. Januar schon wieder das Wintertransferfenster sich öffnet. Schauen es uns da auf jeden Fall an und werden es ja hier weiterhin besprechen, wie es dann mit der Zukunft von Mathis Tell weitergeht. Wollen jetzt nochmal kurz auf Alfonso Davies blicken. Da gab es nämlich, und da hören wir direkt am Anfang Max Eberl einmal mit dem O-Ton, am Samstag die Frage eines Kollegen nach dem Spiel gegen Union Berlin. Mensch, Alfonso Davies wurde 24 am Samstag. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass er seinen 25. Geburtstag in einem Jahr auch noch in München verbringt? Und das hat Max Eberl ganz, ganz kurz und knackig darauf geantwortet.
Abschließende Frage von mir. Alfonso Davies ist heute 24 geworden, hat sich selber beschenkt mit dem Sieg. Wie sehen Sie die Chancen, dass er seinen 25. Geburtstag auch beim FC Bayern feiern wird?
Die sind da.
Ja, Kumbi, und er sagt, die Möglichkeit ist da, also beziehungsweise ist es nicht komplett unwahrscheinlich. Das hat sich vor mittlerweile fast anderthalb Monaten, als er bei uns im Stahlwerk Doppelpass zu Gast war, mit dir damals in der Runde, noch ein bisschen anders angehört. Ne? Da war es, hat er jetzt nicht gesagt, er wird uns verlassen nächstes Jahr, sein Vertrag läuft ja 2025 im Sommer aus, aber es war zumindest, hat Max Eberl damals verkündet, die Gespräche sind erstmal auf Eis gelegt. Man kam nicht zu einer Übereinkunft und jetzt spricht man erstmal nicht mehr miteinander. Daran hat sich anscheinend vielleicht jetzt in den letzten anderthalb Monaten was geändert. Oder interpretiere ich das falsch?
Das dürfte daran liegen, dass sich vor allem die Davis-Seite bewegt hat, die ja sehr, sehr forsch war in den letzten Monaten. Also der Berater von Alphonso Davies wollte den ja unbedingt nach Madrid lotsen, hat immer wieder gesagt, er selbst wäre ein großer Madrid- oder Real-Fan. Und das kam bei den Bayern natürlich nicht an. Ich erinnere an Uli Hoeneß, der gesagt hat, ja, es gibt Berater, die wissen nicht mal, dass im Ball Luft drin ist. Das stieß den Bayern sauer auf. Und da gab es schon konfrontative Auseinandersetzungen, weil die Bayern dann auch natürlicherweise, und das haben wir auch schon besprochen, argumentiert haben, so gut wie er bezahlt werden will, ist Alphonso Davies einfach seit langer Zeit schon nicht mehr. Der hat da einen gewissen Stillstand erlebt in seiner Entwicklung nach dem tollen Jahr 2020. Und dass er dann in die Riege der Topverdiener aufsteigen wollte, beziehungsweise sein Berater das für ihn raushandeln wollte, es hat eben nicht zusammengepasst. Und das haben die Bayern auch öffentlich und hinter den Kulissen klar gemacht. Und wenn ich jetzt höre, dass es jetzt wieder die Möglichkeit gibt, dass Alphonso Davies beim FC Bayern gibt, dann kann ich mir das nur so erklären, dass sich die Spielerseite bewegt hat und einen Wechsel nicht mehr forciert und vielleicht mit ein paar Euro weniger auch zufrieden wäre. Ich persönlich habe die letzten Monate dieses ganze Theater eben mit dem Berater, also mir hängt es ehrlich, ich habe ein Elefantengedächtnis, das heißt nicht, dass ich nachtragend bin, aber ich kann mir viele Sachen schon gut merken. Und ich hätte jetzt Alphonso Davies nicht wieder so den Teppich, zwar kein roter Teppich, aber ich hätte jetzt da nicht mit dem Ölzweig gewedelt und da den Frieden ausgerufen, sondern ich würde da schon noch ein bisschen die Gegenseite, wenn ich der FC Bayern wäre, die Gegenseite zappeln lassen. Also da sind einige Aktionen gelaufen, die ich von der Davies-Seite nicht gut fand.
Gut, ich sag mal, die Vertragsgeschichten ist das eine, das verstehe ich, dass man da vielleicht auch jetzt nicht nachtragend sein muss, wie du es gesagt hast, aber ja zumindest sich das nochmal ins Gedächtnis rufen kann. Wenn ich jetzt aber nur mal auf die Zahlen blicke und auf seine Leistung in dieser Saison, dann ist er, das war in den letzten Jahren auch, aber dann ist er weiterhin ja relativ unangefochtener Stammspieler auf der linken Seite, startet in den allermeisten Spielen, hat in der Champions League immer durchgespielt. Ne, also vor einem Rafael Guerrero auf jeden Fall deutlich gesetzt, der dann eher schon auf die rechte Seite ausweichen muss, auch aufgrund von Personalmangel, aber wie gesagt, links hinten an Alphonso Davies nicht vorbeikommt. Und natürlich dieses Spiel mit viel Speed, ne, also mit viel Speed vorne pressen plus in der letzten Kette sehr hoch stehen, um den Gegner dann noch abzulaufen, ihm natürlich auch entgegenkommen, weil dieser Mann halt einfach unglaubliches Tempo mitbringt. Und da kann ich zumindest schon inhaltlich den Gedanken der Bayern verstehen, du Mensch, der ist 24 Jahre jung, der hat jetzt mittlerweile schon über 200 Spiele für die, also Pflichtspiele für die Bayern absolviert, bringt also auch eine gute Erfahrung mit, ist im Team gut integriert, ne? Das ist ja immer wieder zu sehen, der gemeinsame Torjubel mit Jamal Musiala, mit einem Leroy Sané, wo er sich gut versteht. Ja, warum nicht doch in Anführungszeichen den Vertrag dort verlängern, wenn es halt zu den Bezügen ist, wo es auch passt, anstatt dort neu groß einkaufen zu müssen vielleicht, weil aktuell passt es ja von der Leistung her.
Ja, mein Credo ist ja immer, wenn man schon mal gute Spieler im Verein hat, dann sollte man sich nicht in die Gefahr begeben, die abzugeben und dann wieder vom Neuen suchen zu müssen. Allerdings finde ich schon, und da gehe ich fest davon aus, ich weiß es nicht, aber Max Eberl wird da schon Davies klargemacht haben. Also so wie jetzt unter Thomas Tuchel und auch teilweise unter Julian Nagelsmann solltest du nicht spielen, wenn du wirklich hier eine Größe sein willst, finanziell und auch vom Standing her. Weil die Latte liegt einfach höher. Er ist keine 18 mehr, er ist jetzt 24, er hat gezeigt, was er kann und das sollte er bitte auch konstant tun. Und so ehrlich muss man sein, in der vergangenen Saison hat er natürlich von der verletzten Misere auch profitiert. Ja. Und für die Außenbahnen wurden Leute gekauft. Also beziehungsweise standen zur Verfügung. Zwar wurden da meistens Rechtsverteidiger mit Masraoui und Bounassar und Sacha Boué eingekauft. Aber der hat sich, glaube ich, schon ein bisschen drauf ausgeruht. Und wenn Thomas Tuchel gesagt hat, wir brauchen diese Konkurrenzsituation, da hat er eindeutig auch Alphonso Davies gemeint, weil da hat man gemerkt, dass der Konkurrenzdruck fehlt. Da stand keiner dahinter und hat dem Kanadier da Druck gemacht. Und das hat sich dann auch in der Leistung niedergeschlagen.
So, sag mal, langfristig hätte man ja jemanden im Kader, da haben wir letzte Woche lange drüber gesprochen mit Adam Asnu. Hat eigentlich Vincent Kompany dir gesagt, dass er unseren Podcast hört? Oder wieso hat er dann ausgerechnet am Samstag, nachdem wir beide ja länger drüber gesprochen hatten letzte Woche, dass er ja noch auf sein Pflichtspieldebüt wartet, ihn gegen Union zum ersten Mal eingewechselt?
Also ich weiß, dass der Podcast gehört wird von einigen Menschen, auch die was mit dem FC Bayern zu tun haben. Aber ich glaube, Vincent Kompany, so leid es mir tut, ich glaube,
gehört nicht dazu.
Vielleicht
wurde es ja an ihn rangetragen. Du Mensch, pass mal auf, Vincent.
Ja, kann ja.
Wenn es sich
ja
anbietet sein. Am Samstag. Aber
da müssen auch wir uns eingestehen, wir waren jetzt nicht die Einzigen, die den Adam Asnu
überhaupt nicht
auf den Schild gehoben haben, sondern es waren andere auch.
Überhaupt nicht. Wollen uns da natürlich überhaupt gar nicht wichtiger machen, als wir sind. Alfonso Davies, wie gesagt, ich glaube, du hast deine Expertise oder beziehungsweise deine Meinung dazu gerade schon gesagt. Auch da wird es weiter entspannt bleiben. Er ist natürlich nicht die allererste Personalie, ne? Auch das haben wir jetzt hier häufig thematisiert. Wie gesagt, es wird weiterhin erstmal um Verträge von Joshua Kimmich und Jamal Musiala gehen. Leroy Sané ist noch in der Verlosung. Auch da läuft der Vertrag aus. Alfonso Davies genau das Gleiche. Gibt also weiterhin viel zu tun für Max Eberl. Also das merke ich jetzt immer mehr, wo wir drüber reden. Mathis Tell, der noch dazu kommt, der Winter wird vielleicht gar nicht auf der Zugangsseite, aber allgemein, was diese Vertragsgrundlagen angeht, glaube ich, schon arbeitsreich werden für Eberl.
Ja, ist es ja aktuell schon. Also die Gespräche mit Kimmich und Musiala und deren, also Joshua Kimmich hat ja keinen Berater, aber mit den Beratern von Jamal Musiala, die laufen ja schon. Da heißt es ja auch immer wieder, wir sind in guten Gesprächen. Also Max Eberl hat jetzt schon viel zu tun. Und dazu kommt natürlich diese hohe Taktung der Spiele.
Ja.
Da bleibt nicht viel Zeit.
Vincent Kompany hat es ja am Dienstag gesagt auf der Pressekonferenz. Und plötzlich merkst du, dass du ja in dieser Taktung, die da aktuell ist, sehr, 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 sehr selten in deinem eigenen Bett schläfst. Und das war ihm schon anzumerken, dass er das zumindest mal gesagt haben wollte. Gar nicht, dass er da irgendwie Mitleid oder irgendwie so ein bisschen dieses Wehleidige, darum ging es überhaupt gar nicht. Aber zumindest nochmal das aufzurufen, hey Leute, das ist aktuell für so einen Verein wie Bayern München und dann in einer Personalsituation, die zwar offensiv gerade super ist, aber defensiv auch weiterhin auf Kante genäht ist. Hiroki Ito, der jetzt leider in der Reha einen Rückschlag sozusagen erlitten hat und nochmal operiert werden musste am Mittelfuß und noch länger wieder ausfallen wird. Das ist schon nicht von schlechten Eltern, was da die Taktung angeht.
Deswegen habe ich ja Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Benfica-Spiel gefragt, wo denn der Unterschied ist zwischen einem Auswärtsspiel und einem Heimspiel. Also der offenkundige Unterschied ist, dass man im eigenen Stadion spielt und die eigenen Fans hat. Aber es kommt natürlich auch der Reisestress dazu und das hat dann Vincent Kompany auch gesagt, es fehlen dann einfach die Automatismen und die Gewohnheiten, wenn du ständig woanders bist. Jetzt ist es nicht so, dass die Bayern-Spieler hier irgendwie mit dem Feriendampfer irgendwo eine Woche lang unterwegs sind, bis sie im anderen Stadion sind, sondern die werden schon umsorgt und die haben beste Voraussetzungen, aber ein Heimspiel ist natürlich immer von der Vorbereitung her, von den zeitlichen Abläufen tausendmal angenehmer als so eine Auswärtsreise. Und das merken wir Reporter ja auch. Also die Bayern fliegen nach Mainz, ich bin mit dem Zug gefahren, aber so oder so, das schlaucht und das ist weniger angenehm, als wenn man mal schnell in die Arena fährt. Und das schlägt sich dann auch, so habe ich zumindest Max Eberl und auch Vincent Kompany verstanden, das schlägt sich dann auch einfach auf die Leistung auf dem Platz nieder.
Dann werden sie ja beim FC Bayern alle glücklich gewesen sein, dass Anfang Dezember, wo nochmal eine enge Taktung, eine englische Woche da ist, im DFB-Pokal im Achtelfinale ein Heimspiel ansteht. Ob sie über den Gegner so glücklich sind, Kumi, das weiß ich allerdings, um ehrlich zu sein, nicht. Denn da geht es gegen Bayer Leverkusen. Auch das wurde jetzt am vergangenen Sonntag gezogen, das Achtelfinale los. Bayern gegen Leverkusen direkt, Kracher, also absoluter Kracher, fast schon mir ein bisschen zu früh, hätte es ganz gerne irgendwie ein bisschen später, noch ein, zwei Runden später gehabt, das Duell, sondern das wäre auch ein schönes Halbfinale gewesen, glaube ich, trotzdem natürlich cool, dass du den Heimvorteil hast für die Bayern. Vielleicht noch so mal die Möglichkeit, das habe ich jetzt mir in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal überlegt, es ist kurz vor Weihnachten, kurz bevor das Jahr zu Ende ist, das Jahr, in dem Bayer Leverkusen das Double geholt hat, dich besiegt hat in der Liga in der vergangenen Rückrunde, relativ klar mit 3-0. Du jetzt zwar schon mit diesem 1-1 und der deutlich besseren Leistung gezeigt hast, hey, dass du wieder auf Augenhöhe mit Leverkusen mindestens bist. Du bist jetzt aktuell deutlich vor ihnen auf Platz 1 in der Liga, also bist eigentlich in dem Sinne wieder dran vorbei. Aber dieses Pokalspiel wäre doch nochmal so dieser letzte Wink, um wirklich auch zu zeigen, ja, die Machtverhältnisse in dem Sinne wieder zurechtzurücken und zu sagen, so Mensch, ihr hattet eure Saison, dieses Jahr ist mit uns, ja, ist an uns nicht vorbeizukommen.
Ja, zurechtgerückt ist das Ganze ja erst, wenn die Bayern die Meisterschale wieder in der Hand haben, beziehungsweise das Double, weil der Pokal war ja in den vergangenen Saisons nicht immer so der Wettbewerb oder kaum der Wettbewerb der Bayern. Und du hast vollkommen recht, Achtelfinale ist einfach irgendwie zu früh für dieses Kracherspiel. Aber so kann es passieren, wenn es keine Setzliste gibt bei der Auslosung, dann musst du eben auch schon im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen ran. Das wird ein total spannendes Spiel, aber so weit will ich noch gar nicht vorgreifen, weil dazwischen sind ja auch noch Duelle.
Jetzt aber gegen ja, jetzt kommt er.
PSG und in Dortmund.
Richtig, da kommen noch einige Kracher.
Und das ist eigentlich, da spielst du innerhalb von einer Woche gegen PSG, Dortmund und Leverkusen. Das ist knackig, das ist wieder mal so eine Woche der Wahrheit.
Ja, dafür machen wir es doch alles hier. Dafür spielen die Spieler die Spiele, dafür gehen die Fans ins Stadion und dafür machen wir unseren Job, um genau dort dabei zu sein. Am Samstag, beziehungsweise am Wochenende jetzt, Kumbi, um jetzt gar nicht mehr so weit in die Zukunft zu schauen. Wie gesagt, Leverkusen werden wir eh alles, du hast die Woche eben schon angesprochen, dann Ende November hier im Podcast nochmal alles ganz, ganz intensiv diskutieren. Geht's nach Hamburg zu St. Pauli, wie gesagt, letztes Spiel vor der Länderspielpause. Kannst du dich daran erinnern, wann die Bayern das letzte Mal gegen St. Pauli gespielt haben?
Och, da ist letztens in der Redaktion drüber geredet worden, aber ich habe nicht zugehört. Das tut mir leid.
Kennt man ja von dir.
Dass ich nicht zuhöre.
Ja, wieder nicht in der Redaktion sitze und wieder stumm geschalten. Ne?
Statt dass du mich lobst, dass ich so ein ehrlicher Charakter bin und sowas auch hier öffentlich im Podcast zugebe, lässt du mich jetzt hier so doof aussehen.
Du, ich lobe dich ja häufig genug, das weißt du. Selbst deine Frau hat mir damals gesagt, ich lobe dich sehr häufig, hat sie mir gesagt. Gesagt, schon zu häufig.
Zu Recht.
Fast schon zu häufig.
Ja. Immer wenn ich von der Podcast-Aufnahme komme, dann schwebe ich ja quasi 3 Zentimeter über dem Boden.
Ich wollte gerade sagen, also das ist wirklich direkt
so,
unter Kontrolle.
So, dann hau raus. Ja, bitte. Wann haben die Bayern zuletzt gegen St. Pauli gespielt?
2011, in der Saison 2010-2011, am 33. Spieltag auswärts am Millerntor und damals ein knackiges 8-1 für die Bayern. Einen Spieltag später ist St. Pauli tatsächlich auch abgestiegen, deswegen war es eben auch das letzte Duell, weil sie danach die Jungs aus Hamburg nicht mehr in der ersten Liga waren, jetzt ja wie gesagt dieses Jahr aufgestiegen und jetzt reisen die Bayern mal wieder nach 13 Jahren nach Hamburg zu St. Pauli und da frage ich dich jetzt eigentlich nur noch nach den letzten guten Auftritten, national auch, Bochum, Mainz, Union, gibt es da den nächsten Kantersieg?
Ist ja interessant, dass du jetzt vorher so betont hast, 8-1 für die Bayern.
Ja, falls irgendjemand da draußen sich nicht mehr dran erinnern kann, dachte, habe ich da was ganz Dramatisches verpasst. Nee, natürlich. Also.
Ich glaube, und da lege ich mich fest, und ich werde jetzt auch gleich meinen Kicktipp ausfüllen, die Bayern werden wieder den nächsten Kantersieg einfahren. 4-0, 5-0, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, so wie sie aktuell draußen sind, wie gesagt, hat gar nichts mit St. Pauli zu tun, die jetzt ja auch in der Liga in Hoffenheim gewonnen haben letztes Wochenende und sich ja wirklich in vielen Spielen überhaupt gar nicht irgendwie abschießen lassen oder irgendwas, sondern wirklich gut mitspielen, auch wenn es vielleicht noch nicht immer für Punkte reicht, aber definitiv ein absolut ehrbarer Aufsteiger sind bis jetzt und das super gut mithalten, glaube ich es genauso. Also wie gesagt, national, so ehrlich muss man sein, die letzten Wochen haben es gezeigt, Spiele gegen Frankfurt, Leverkusen sind vielleicht nochmal Ausnahme. In Dortmund wird es interessant werden, wie es da aussieht. Aber alles darunter ist tatsächlich aktuell mindestens eine Klasse, ein Klassenunterschied.
Ich habe es vergangene Woche habe ich es geschrieben. Zu stark für Deutschland. Also alles, was da ab Platz 3 kommt. Wir haben vorher gerade den Leverkusener Rückstand schon angesprochen. Ja. Die Niederlage der Stuttgarter in München. Also national kannst du den Bayern nichts vormachen in dieser Saison.
Nee, und auch nichts vorwerfen. Also so ehrlich muss man ja auch sein. Wie gesagt, das Frankfurt-Ding, deswegen haben wir es ja hier auch lange damals thematisiert, dass du da dich kurz vor Schluss eigentlich fast vom Auskontern lässt und das 3-3 bekommst. Das darf halt einfach nicht passieren, aber ansonsten ohne Fehl und Tadel national und jetzt auch international wieder in der Spur. Das war's für heute, würde ich sagen, Kumbi. Die Bayern, es läuft. Das so weit können wir es erstmal festhalten. Ist doch auch mal schön. Wir haben auch so viele Folgen, wo es nicht gelaufen ist, seitdem wir diesen Podcast haben. Und jetzt läuft es aktuell, kann man auch mal so festhalten. Ich danke dir für deine Expertise, wie immer. Und darf zum Schluss euch noch darauf hinweisen, nächste Woche ist Länderspielpause. Das heißt, es gibt auch eine Woche, wo wir verschnaufen. Du wirst meines Wissens nach auch nicht bei den Spielen des DFB dabei sein. Ist das richtig?
Ja, tatsächlich. Ich wechsle mich ja mit unserem Sport1-Reporter aus dem Westen, mit Manni Sedelbauer, in Sachen Nationalmannschaft ab. Ja. Bei der Europameisterschaft waren wir zu zweit, bei der März-Länderspielpause waren wir auch zu zweit. Aber jetzt bei den aktuellen Länderspielpausen, da wechseln wir uns ab. Ich war derjenige, der in Bosnien war und gegen die Niederlande in München. Und nach Freiburg und Budapest wird der Kollege Manni Sedelbauer reisen. Und ich habe tatsächlich frei. Ich muss noch ein paar Urlaubstage abbauen.
Sehr gut.
Und
sehr gut.
Das werde ich tun. Da gibt es natürlich schönere Monate für sowas als den Monat November, aber es hilft nichts. Aber ich bin auch ein bisschen froh, dass ich so ein bisschen ruhiger fahren kann. Aber ihr bleibt natürlich auf sport1.de und auch im Fernsehen und überall sonst informiert, was die Nationalmannschaft und auch den FC Bayern betrifft. Und ich werde natürlich das Handy anhaben. Jederzeit bin ich erreichbar für die Redaktion, auch für dich, Bjarne.
Oh, das aber freut mich aber.
Kommende Woche wird es keinen Podcast geben, keine Bayernwoche. Aber wir hören uns wieder am 21. November, also in 2 Wochen.
Korrekt. Dann, wie gesagt, mit allem Fokus auf die Schlussphase sozusagen dieses Jahres. Die ganze Krache haben wir eben schon angesprochen. Also die Themen werden weiter da sein. Deswegen, wie gesagt, Kumbi, vielen Dank dir heute, wie immer. Und euch da draußen weiterhin alles Gute. Passt auf euch auf. Das ist vielleicht das Wichtigste zum Schluss dieser Folge. Wir haben es am Anfang gesagt und zum Ende machen wir es auch. Es gibt wichtigere Dinge als den Fußball. Macht's gut.
So ist es. Alles Gute. Ciao, bis in 2 Wochen.